Wir starten in die ARD-Themenwoche. Der mobile Mensch in Bärbel Schäfer live.
Ja, und ohne Mobilität funktioniert ja weder unsere Wirtschaft noch unser Privatleben. Und in Zeiten einer lebendigen Diskussion rund um die Energiewende ist natürlich die Frage immer wichtiger, wie bewegen wir uns von A nach B? Und da freue ich mich jetzt auf das Gespräch mit Professor Dr. Heiner Monheim. Guten Morgen.
Schönen Morgen, Frau Schäfer.
Ja, Sie sind Verkehrswissenschaftler, Geograf und Professor an der Universität Trier. Mobilität hat ja viele Facetten. Bei Ihnen steht das nun mal beruflich im Mittelpunkt. Was fasziniert Sie denn, Professor Monheim, an dem Thema Mobilität?
Na, die unterschiedliche Bedeutung, je nachdem, wie alt man ist. Fangen Sie mal an und beobachten ein kleines Kind, wie es laufen lernt. Das ist die Faszination der ersten Unabhängigkeit. Wenn Sie so wollen, ist das ja immer der Beginn der Mobilität. Und dann geht das relativ schnell weiter. Wenn ein Kind 2,5 oder 3 ist, kriegt es von Oma oder wem auch immer ein Laufrad geschenkt und dann macht es gewissermaßen die nächste Stufe mit. Und es ist immer wieder faszinierend, mit welcher Geschicklichkeit schon die kleinen Kinder da unterwegs sind auf 2 Rädern. Und jetzt können wir das so nach jeder Altersgruppe weitermachen und ich springe mal ans andere Ende der Alterspyramide. Wenn wir bei den Menschen so, sagen wir, ab 75 oder 80 angelangt sind, wo vieles nicht mehr so recht funktionieren will, wo der Krückstock, der Spazierstock oder sehr oft auch der Rollator oder der Rollstuhl dann gewissermaßen die letzte Mobilitätshilfe sind. Und Sie können daraus schon mal entnehmen, dass die Frage, wie ich mich bewege, wie oft, wie lange und wofür eben sehr stark vom Alter abhängt. Und jede Altersgruppe hat da ihre ganz besonderen Verhältnisse von Pflichtmobilität, das ist dann der Berufspendler oder der Manager, oder Lustmobilität, Freizeitmobilität, das sind die kleinen Kinder, das sind die Spaziergänger, das sind die Jogger.
Also in unserer Gesellschaft ist es ja auch sehr wichtig, mobil zu sein. Sie haben es gerade angesprochen, beruflich ganz häufig natürlich als Pendler. Wie hat sich denn die Mobilität in den letzten, sagen wir mal, 150 Jahren in unserem Land verändert?
Also räumlich hat sie sich stark verändert, zeitlich nicht so sehr. Es gibt Zeitvergleichsstudien, wo man sieht, dass auch schon vor 150 Jahren die Menschen durchschnittlich am Tag so um etwa 1 Stunde unterwegs waren, also außer Haus unterwegs waren. Und es gibt auch heute kulturelle Vergleiche, wenn sie nach Afrika gehen oder Südamerika oder wohin auch immer. Es ist immer so ungefähr die Stunde bis 70 Minuten als kulturelle Konstante, die wir unterwegs sind. Aber womit wir unterwegs sind und welche Distanzen wir zurücklegen, das ist eine riesige Entwicklung. Also früher war Mobilität im Wesentlichen halt Muskelkraftmobilität im Nahbereich und heute ist es für einen Teil der Menschen natürlich Mobilität über 40, 60, 100 oder wenn es dann international ist, auch viele 100 Kilometer.
Und wenn man sich die Fortbewegungsarten nochmal anschaut, unserer Mobilität heute, wie ist das denn verteilt, wenn wir uns anschauen, Flugzeuge, Autos, Eisenbahnen vielleicht?
Also Sie können schon sagen, dass je weiter das ist, desto seltener. Also niemand fliegt täglich. Das ist der Pilot selber und die Stewardess, aber Otto Normalverbraucher sitzt nicht täglich im Flugzeug. Zu Fuß sind wir wirklich täglich und immer unterwegs. Sie können auch kein Auto oder keinen Bus oder keine Bahn erreichen, wenn Sie nicht vorher irgendwie zu Fuß dahin gelaufen sind. Das Fahrrad spielte mal eine sehr große Rolle in der deutschen Mobilität bis in die späten 50er Jahre, hatte das Fahrrad einen Marktanteil in ganz Deutschland, egal ob es Berge gab oder nicht, so um die 30%. Das hat sich dann leider sehr lange zurückentwickelt und erst jetzt haben wir sowas wie eine Renaissance des Fahrrades. Ich denke, das wichtigste Verkehrsmittel insgesamt sind nach wie vor die Füße. Einfach weil man mit den Füßen ja gewissermaßen schon in der Wohnung natürlich alles macht und dann geht man aus dem Haus. Und egal ob Auto oder was anderes, man muss immer erstmal zu Fuß an den Punkt, wo man dann das nächste Verkehrsmittel betritt.
Weitergeht. Professor Monheim, nun gelten Sie ja als eines der schärfsten Kritiker der Massenmotorisierung und der Autoindustrie. Und Sie wollen, dass wir uns ein bisschen lösen von dieser autofixierten Verkehrspolitik, besonders hier bei uns in den westlichen Ländern.
Ja.
Das heißt, Mobilität schafft eben auch Probleme, gesellschaftliche, ökonomische, ökologische. Was würden Sie denn sagen, sind die größten Probleme?
Die Effizienz. Also der Stau ist das erfolgreichste Exportprodukt der deutschen Wirtschaft. Wir exportieren Stau gerade weltweit. Und das ist das Gegenteil von Mobilität. Da sind sie gefangen, da stecken sie fest, da geht es nicht mehr weiter. Und das ist ja nun nicht etwa die große Ausnahme. Ich sag mal einmal im Jahr ein Stau, sondern Stau ist, wir
täglich,
sagen so.
Täglich, leider.
Täglich und zwar tausende Kilometer, wenn sie es aufaddieren. So, damit ist einfach klar, Stau bedeutet ja immer zu viele Autos gleichzeitig unterwegs. Also wir haben zu viele Autos und die Verkehrspolitik muss dafür sorgen, dass das effizienter geht. Und das kann nur funktionieren, wenn es deutlich weniger Autos gibt und wenn die Autos sinnvoller nutzen. Also statt dass zum Beispiel in jeder Straße praktisch von vorne bis hinten Autos geparkt sind, manchmal dann schon in der zweiten Reihe oder in der dritten Reihe, wenn wir so in die Gründerzeitviertel gehen, was dann schon sehr schnell dazu führt, dass nichts mehr weitergeht. Da kommt dann kein Auto mehr durch, weil alles zugeparkt ist. Also wo auch immer Sie hingucken, wir haben einfach zu viele Autos. Und wenn Sie jetzt an die Ökologie denken, an den Energieverbrauch, an knappen Treibstoff, an CO2-Problematik, dann ist erst recht klar, dass es einfach von der Effizienz her sehr unsinnig ist, Millionen und Abermillionen von Maschinen da rumstehen zu haben, die, wenn Sie die Maschinenlaufzeit nehmen, dann ist so ein Auto im Schnitt am Tag etwa eine Stunde am Laufen und 23 Stunden arbeitet diese Maschine nicht, steht aber rum. Also das ist alles nicht sehr wirtschaftlich und da nun mal Wirtschaft sehr auf Effizienz bedacht ist, brauchen wir Antworten auch der Autoindustrie, wie es besser geht. Und die kommen ja im Moment. Carsharing, Car2Go, das sind intelligente Antworten der Autoindustrie, zu sagen, es geht auch mit weniger Autos, also öffentliche Autos, so ähnlich wie das auch bei Leihfahrradsystemen ist. Da steht einfach ein Auto an der Ecke, Sie steigen ein und fahren los. Das ist nicht Ihr eigenes Auto, sondern das ist ein Auto, was jeder Mann und jede Frau benutzen kann.
Also da werden neue Wege gegangen. Das ist ja auch etwas, worauf wir in dieser Woche im Rahmen der ARD natürlich einen Blick werfen werden. Neue Wege im Rahmen der Mobilität. Professor Monheim, herzlichen Dank für das Gespräch und heute dann nur noch das Fahrrad benutzen, ne?
Ja, nicht nur heute, sondern eigentlich grundsätzlich oft also auf dem Weg zum Bahnhof, um dann mit dem Zug weiterzufahren.
Okay, danke für das Gespräch, schönen Sonntag. Der mobile Mensch, das ist bei uns das Thema in der ersten Stunde heute. Und ab und zu muss ja jeder von uns vielleicht mal ein paar Meter, ein paar Schritte rückwärts laufen. Macht man nicht so gerne, denn hinten haben wir alle keine Augen im Kopf. Und auch sonst ist das ja eher ein bisschen ungewohnt. 10 Kilometer, 21 Kilometer oder sogar 42 Kilometer rückwärts laufen, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Achim Aretz aus Darmstadt aber schon. Er ist ein sogenannter Retro-Runner, ein Rückwärtsläufer. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie wird man ein Rückwärtsläufer?
Das fragen mich viele Leute. Bei mir hat das so angefangen, eigentlich durch einen großen Zufall, dass ich abends auf einer langen Studentenfeier war und am nächsten Morgen zum Laufen verabredet war. Und da war ich nicht ganz so fit und der Kumpel, mit dem ich zusammengelaufen bin, der wollte mich ein bisschen necken und ist dann rückwärts gelaufen. Und das haben wir dann einmal pro Woche gemacht für ein paar Kilometer und so hat das alles angefangen. Aber intensiv mache ich es erst seit vielleicht anderthalb Jahren. Und letztes Jahr im Oktober bin ich auch den Frankfurt-Marathon rückwärts gelaufen. Das war die längste Strecke, die ich bisher rückwärts gelaufen bin.
Aber um da nochmal anzuschließen, also rückwärtslaufen ist wirklich kein Quatschsport, sondern sogar richtig gesund.
Genau, also Rückwärtslaufen hat viele Vorteile, die das Vorwärtslaufen nicht bietet. Zum Beispiel schult es die Koordination und den Gleichgewichtssinn, weil man sozusagen viel mehr aufpassen muss, dass man nicht hinfällt. Und wenn man alleine läuft und Freunde oder Begleiter einen nicht warnen können, was hinter einem passiert, dann muss man sozusagen sich viel mehr konzentrieren beim Laufen. Das sind die Vorteile des Rückwärtslaufens.
Werden denn auch Muskeln praktisch anders belastet?
Ja. Man läuft, wenn man rückwärts läuft, nur auf dem Vorderfuß und deswegen werden die Waden sehr viel mehr beansprucht als beim Vorwärtslaufen und die hinteren Oberschenkel.
Andererseits stelle ich mir aber vor, man hat auch eben leichte Orientierungsprobleme. Sie haben es schon erwähnt. Brauchen Sie denn immer, Herr Aretz, einen Partner an Ihrer Seite, der Sie eben warnt, Achtung, Laternenpfahl, Auto oder Baumwurzel?
Als ich angefangen habe, brauchte ich das schon. Ich habe in Münster studiert und da habe ich viele Freunde gehabt, mit denen ich zusammen laufen gehen konnte. Und da waren auch einige Leute dabei, die das auch ausprobiert haben, aber auch viele Vorwärtsläufer. Im Endeffekt ist es aber auch einfach eine Sache der Übung. Man verlässt sich dann auch mehr auf die anderen Sinne, die man hat und nicht nur auf die Augen. Man hört dann genauer und nimmt jedes Rascheln im Hintergrund mehr wahr, sodass man dann auch darauf reagieren kann.
Also das würden Sie schon sagen, ist der größte Unterschied zwischen Vorwärts- und Rückwärtslaufen. Eben auch viele andere, neben den Muskeln, auch die anderen Sinne mit wahrzunehmen. Ist das vielleicht auch meditativer?
Ja, es ist, hat eine meditative Wirkung. Also das merke ich vor allen Dingen, wenn ich lange Strecken rückwärts laufe, dann sieht man beim Rückwärtslaufen sieht man immer das, was man schon geschafft hat, weil man ja sozusagen zurückblickt und nicht das, was noch vor einem liegt. Und wenn man dann zum Beispiel eine lange Gerade läuft und man ist irgendwie schon ziemlich kaputt, dann kann einen das runterziehen, wenn man sich denkt, Mist, die muss ich jetzt auch noch hinter mich bringen. Und beim Rückwärtslaufen sieht man das gar nicht.
Das
und
stimmt.
Es gibt zum Beispiel auch 12 Millionen Chinesen, die aus meditativen Zwecken rückwärts gehen.
Aber wenn man immer über die Schulter guckt, kann ich mir vorstellen, dass das dann für die Nackenmuskulatur wiederum sehr anstrengend ist.
Ja, genau. Ja, die Nackenmuskulatur.
Dann darf man nicht mal über die gleiche Seite schauen, muss man über die Seite mal wechseln. Sind Sie denn ein über die rechte Schultergucker oder über die linke Schultergucker?
Das habe ich mich auch gefragt, weil mein rechtes Auge schwächer ist als mein linkes, ob ich mich dann mehr über die linke Schulter umgucke. Aber dann habe ich mal in einem Video gesehen, dass es völlig irrelevant ist. Also ich gucke eigentlich immer dahin, also wenn eine Rechtskurve kommt oder dann eine Linkskurve für mich, dann gucke ich mich über die jeweilige Schulter um. Also es kommt immer ganz drauf an, von wo das Hindernis kommt.
Okay. Und wie reagieren denn die anderen Jogger auf Sie?
Hier in Darmstadt laufe ich häufig im Wald, im Odenwald. Da sind nicht so viele Läufer unterwegs. Aber in Münster, da bin ich über Feldwege gelaufen und da habe ich schon einige, da gibt es immer wieder lustige Bekanntschaften. Die Leute wollen sich ja mit einem unterhalten. Oder es gibt manchmal auch ein paar Sprüche, so wie, das passiert, wenn man seine Tabletten morgens nicht genommen hat.
Aber Sie können ja auch mit den Leuten reden, weil Sie schauen sich ja praktisch den Sie überholen, dem schauen Sie ja in die Augen. Da ist ja noch die Möglichkeit für ein Gespräch, auch ganz praktisch.
Genau, also das, was immer unangenehm ist, finde ich auch immer noch, ist, wenn man Leute dann überholt, die vorwärts laufen. Und dann ist nämlich diesen Blickkontakt, der ein paar Sekunden dauern kann oder auch ein paar Minuten, je nachdem, wie gleich das Tempo ist. Und das finde ich immer noch unangenehm, auch in Wettkämpfen. Dann, wenn man bei einem Halbmarathon, der 21 Kilometer lang ist, bei Kilometer 19 einen Vorwärtslauf überholt, dann ist das schon ziemlich demoralisierend.
Aber das muss Sie ja nicht stören, das muss den anderen eher nerven, warum der nicht genug trainiert hat. Und man muss es nochmal sagen, also Sie laufen mit in Vorwärtsläufer-Wettbewerben, aber es gibt ja auch eine eigene Rückläuferszene. Also es gibt da ganz spezielle Wettbewerbe. Gibt es da auch einen eigenen Verband?
Ja, es gibt einen eigenen Verband, der heißt IRR, International Retro Running oder Retro Runner. Letztes Jahr haben die dritten Weltmeisterschaften stattgefunden. Da gab es Teilnehmer aus 14 Ländern. Und dieses Jahr wird die erste Europameisterschaft stattfinden. Und es gibt immer mehr Leute, die das machen. Und ich hatte bis vor kurzem 3 Weltrekorde über 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Und vor 2 Wochen ist mir der 10 Kilometer Weltrekord weggeschnappt worden. Und da wächst die Konkurrenz sozusagen auch immer mehr. Und
also,
am nächsten Samstag werde ich beim Mittelrhein-Halbmarathon versuchen, den Halbmarathon-Weltrekord zu knacken. Der liegt bei 1,36. Und weitere Weltrekordversuche sind geplant.
Also ich sehe schon, es wird Ihnen nicht langweilig, aber nicht vergessen, ne? Sie promovieren ja an der TU in Darmstadt in Geowissenschaften. Auch schön auf die Uni konzentrieren.
Ja, auf jeden Fall.
Achim Aretz, vielen Dank für diesen überraschenden Einblick in die Mobilität. Ja, einfach mal die Richtung ändern. Kann nicht schaden.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.
Mein jetziger Gesprächspartner ist Fondsmanager und Autor und er hatte vor 19 Jahren einen Motorradunfall und meistert seitdem sein Leben im Rollstuhl. Wie mobil kann man in einem Rollstuhl sein? Felix Bernhard aus Frankfurt weiß das sehr genau. Guten Morgen.
Ich freue mich, hier zu sein. Super.
Was bedeutet für Sie Mobilität?
Mobilität ist für mich ein großes Wort für Freiheit. Ich liebe es, unterwegs zu sein. Ich liebe es, mobil zu sein. Ich genieße es, im Zug zu sitzen, zu meinen nächsten Wanderetappen unterwegs zu sein. Auch wenn da mal ein Bordstein ist, da drüber zu springen oder drüber zu segeln. Einfach in Bewegung zu sein, mobil zu sein.
Nun würden wir als gehende Menschen ja denken, jemand, der im Rollstuhl sitzt, stößt sehr viel häufiger an Grenzen, als das bei uns der Fall ist. Sie sagen das so entspannt und so positiv und sagen, da segel ich drüber oder da komme ich drüber hinweg. Wie funktioniert das denn im Alltag?
Genauso. Also ich meine, ich habe jetzt natürlich einen kleinen Vorsprung, weil ich habe 18 Jahre Training. Und seitdem ist der Unfall her. Und am Anfang sah das natürlich anders aus. Aber heute habe ich mir gedacht, ich möchte ja weiterkommen im Rollstuhl. Ich möchte nicht sagen, oh, ich armer, sondern ich möchte, dass der Weg quasi spannend bleibt, dass ich Dinge erlebe. Und wenn ich zu Hause sitze, passiert weniger, als wenn ich unterwegs bin.
Also das Glück klopft nicht an die Tür und Sie sind ein Mann der Tat. Ich habe mir sagen lassen, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, den Jakobsweg entlang zu gehen. Ja, das ist ja nun wirklich eine Strecke, die für jemanden mit 2 gesunden Füßen schon sehr schwer ist und sehr viel Training bedarf. Hat das vor Ihnen schon mal jemand versucht?
Also vor mir nicht. Ich war der Erste und ich habe mich auch umgehört im Freundeskreis, im Bekanntenkreis und die haben mir alle den riesigen Vogel gezeigt. Und als ich sagte, ja, ich plane so eine Strecke 1000 Kilometer am Stück, sagten die 1000 Kilometer am Stück? Das ist schon mit dem Auto anstrengend.
Aber spätestens auf einem steinigen Jakobsweg stößt man doch an seine Grenzen.
Also das Wort Grenzen ist für mich wirklich, ich habe früher Leistungssport gemacht und für mich ist eine Grenze immer verschiebbar. Entweder muss ich mehr trainieren oder ich muss mental arbeiten, irgendwas. Aber eine Grenze ist verschiebbar und natürlich kam ich an Grenzen. Wenn der Weg zu steinig und zu steil war, dann musste ich mir Alternativen suchen. Da muss ich halt dann auf die Straße ausweichen. Also bin ich auf dem Jakobsweg 20% auf Straßen ausgewichen und bin dann auch ans Ziel gekommen. Weil die Herberge ist ja das Zwischenziel und das große Ziel heißt ja immer Santiago de Compostela.
Wie waren denn die Reaktionen auf Sie als Rollstuhlfahrer auf diesem Weg?
Also ich glaube, exotischer hätte ich gar nicht sein können. Ich kam mir manchmal vor wie so ein Papagei. Manchmal eilte das Wort mir 100 Kilometer voraus und 100 Meter zurück, dass man sagte, ach, Sie sind ja im Rollstuhl, wir haben schon von Ihnen gehört.
Nein, das heißt, in der Ankunft hat man Sie praktisch schon erwartet, dass Sie berichten. Gibt es denn ein ganz besonderes Erlebnis, was Ihnen vielleicht im Gedächtnis bleibt?
Da kam ich zum Beispiel in einer Herberge an. Die Herberge war komplett voll und die nächste wäre 5 Kilometer weiter gewesen. War schon ein Tag mit viel Hitze, Sonne, 35 Kilometer über ziemliche Täler und Berge. Aber es gab noch ein einziges Bett. Und dann ist eine Pilgerin hat gesagt, du kannst das haben, ich schlafe in der Küche. Und das fand ich sehr nett. Das war aber so eins von ganz, ganz vielen Erlebnissen, wie ich sie immer erfahren habe. Mhm. Aber dieser Weg, es gibt ganz, ganz viele kleine Highlights jeden Tag. Und ich habe mal gelesen in der Glücksforschung, es sind ja nicht die großen Sachen, so die großen Wow-Erlebnisse, sondern die 50 kleinen Dankes am Tag, wo ich sage, tolles Wasser, das Wasser schmeckt so intensiv, weil ich habe Durst oder ich habe richtigen Hunger, weil ich habe mich verausgabt. Ich verbrenne 5000 Kalorien am Tag. Da schmeckt eine Tüte Chips in einem richtig wunderbar und ich nehme dabei noch ab.
Guter Tipp vielleicht für alle, die dann abnehmen wollen. Aber man kann das Ganze nachlesen, weil Sie haben ein Buch darüber geschrieben, dem eigenen Leben auf der Spur, über genau diese Pilgerreise auf dem Jakobsweg, Ihre Erfahrungen, Ihre Begegnung, was ganz spannend ist. Nun sind Sie als Fondsmanager hier in Frankfurt aktiv. Gibt es denn für jemanden, der im Rollstuhl sitzt heute, noch oder anders gefragt, wo sind da für jemanden, der im Rollstuhl sitzt, noch heute größten Hindernisse?
Also ich glaube, die Barriere ist wirklich im Kopf. Also die Mobilität beginnt im Kopf und die Barriere ist auch dort.
Bei uns oder bei Ihnen?
Bei beiden. Also ich glaube, was ich merke, ist dadurch, wenn ich aktiv und locker auf mein Gegenüber zugehe, dann entspannt sich die Person auch sofort. Und darum geht es doch. Es geht auch um diesen natürlichen Austausch, um dieses natürliche Miteinander. Mhm. Weil ich finde einen Satz von Wolfgang Schäuble ganz toll. Zu Anfang seiner Ministerzeit sagte er, meine Damen und Herren, keine Sonderbehandlung, es gibt nur eins, was ich hasse, Stehempfänge. Und das ist es. Also ich glaube, ich möchte auch keine besondere Behandlung. Also ich komme von A nach B und wenn ich Hilfe brauche, melde ich mich, wie andere Personen auch.
Nun sind Sie jemand, der das sicherlich auch ganz gut artikulieren kann und eine Persönlichkeit hat, die nicht besonders schüchtern oder zurückgezogen ist. Also ich glaube, für jemanden, der das nicht so gut kann, ist das vielleicht etwas schwieriger.
Das stimmt, aber ich muss das ja auch lernen. Ich meine, ich bin jetzt 1,90 groß und als ich dann quasi durch einen Motorradunfall in den Rollstuhl kam, war das für mich ja auch alles neu und da war ich auch nicht irgendwie selbstbewusst, da war ich auch zurückhaltend. Ich glaube, bis zum gewissen Grad innerhalb seines Charakters hat man ja Spielräume und man kann das lernen und darüber schreibe ich ja auch in meinen beiden Büchern, dass man das lernen kann.
Können Sie sich eigentlich im Kopf oder auch in den Beinen noch daran erinnern, wie das ist zu gehen, also Mobilität mit den beiden Beinen zu erleben oder vergisst das Gehirn?
Nee, überhaupt nicht. Also ich könnte jetzt in diesem Moment aufstehen und hier rauslaufen, nur ist halt diese Verbindungsstrecke im Rückenmark, die ist halt für ein ganz kleines Stück unterbrochen. Das ist wie ein Gartenschlauch, den Sie in der Mitte durchknicken, dann haben Sie vorne und hinten Wasser, nur die Verbindung ist halt nicht intakt. Und natürlich in meinem Kopf sind alle Synapsen angelegt, dass ich sofort aufstehen könnte und sagen kann, ja, das war ein tolles Interview und jetzt wandere ich den Jakobsweg.
Nun haben Sie eben schon Ihr neues Buch erwähnt. Der Titel heißt Weglaufen ist nicht. Worum geht es denn in diesem zweiten Werk?
Also das zweite Werk ist unbescheiden formuliert ein Dynamit an Lebensfreude. Also das, was ich in diesen ganzen Jahren erlebt habe.
Hätte ich nicht anders von Ihnen erwartet.
Vielen Dank. Herr Bernhard. Diese Freude, einfach, ich habe festgestellt, diese Freude am Leben habe ich mir erarbeitet, habe ich gelernt. Und heute nehme ich ganz, ganz viel mit Humor und beschreibe natürlich auch diese dunklen Phasen im Leben, wo es einfach mal nicht so rund läuft, kleines Wortspiel. Und diese andere Perspektive, das ist der Untertitel, eine andere Perspektive aufs Leben. Wenn jemand sagt, im Rollstuhl ist aber doof, oder? Sage ich, nö, warum?
Also in dieser neuen Perspektive stecken eben auch Chancen und neue Blickwinkel, dass Sie vielleicht mehr sehen, als wir sehen. Kann
und
das auch sein?
Ich will das mich noch erweitern, vollkommen richtig, ich will es aber noch erweitern. Es geht darum, ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo auch einen Rollstuhl im Kopf. Meinen Rollstuhl sieht man und den Rollstuhl im Kopf natürlich nicht. Und wie gehe ich denn mit dem Rollstuhl im Kopf um? Und dann wird es wirklich spannend. Das erzähle ich auch in den Vorträgen. Dann ist meistens mein Publikum völlig da. Weil dann geht es nicht mehr um eine Heldengeschichte über diesen jungen Mann im Rollstuhl auf dem Jakobsweg. Ganz toll. Sondern plötzlich kann ich die Geschichte zu mir nach Hause holen und sagen, aha, ich habe auch vielleicht eine Trennung oder den Verlust eines Partners oder eines nahen Angehörigen oder wie auch immer. Wie gehe ich denn damit um? Und es sind immer die gleichen Muster. Verlust ist immer das gleiche Muster. Ich gehe immer erstmal in die Verdrängung vielleicht am Anfang. Dann kommt irgendwann die Trauer, aber ich komme nicht an der Annahme vorbei. Und das beschreibe ich auch in meinem Buch, dass ich irgendwann zu einem Zeitpunkt diesen Rollstuhl angenommen habe und heute sage, so ist es und es ist gut so.
Felix Bernhard ist einer der mobilen Menschen, die wir im Rahmen der ARD-Themenwoche vorgestellt haben, heute am Sonntag bei uns in der Sendung. Vielen Dank fürs Kommen.
Ich war gern hier. Danke.
14 Schüler und Studierende der gewerblich-technischen Schulen in Offenbach haben ein Spritsparauto entwickelt und starten mit diesem am kommenden Wochenende bei dem Shell Eco Marathon Europe auf dem Euro Speedway Lausitz. Werden sie an einem Rennen teilnehmen. Ich begrüße jetzt die Schülerin Nicole Dostal. Sie ist eine der Pilotinnen und dem Projektleiter Sven Pfaff. Und bei diesem Rennen geht es nicht um Schnelligkeit, sondern ganz spannend ist das um Effizienz. Es soll mit nur einem Liter Benzin eine möglichst große Strecke zurücklegen. Sven Pfaff, wie viele Kilometer packt denn das Auto Ihrer Schule mit nur einem Liter?
Also unser aktueller Rekord liegt bei 523 Kilometern mit einem Liter Benzin.
Das ist viel, wenn ich da an meine Tankladung denke.
Ja, das war allerdings auch mit dem alten Fahrzeug. Wir sind ja gerade dabei und bauen ein neues Auto. Das heißt, wir haben es die letzten 3 Jahre gebaut. Und das wiegt momentan nur 32 Kilo, also die Hälfte des alten Fahrzeugs. Und somit hoffen wir uns auch, also mindestens mal das Doppelte zu erreichen beim jetzigen Rennen.
Also es könnte ja sein, dass man damit das Rennen gewinnt, wofür wir Ihnen natürlich alle die Daumen drücken. Aber schöner wäre es natürlich, wenn man sowas dann auch nochmal umsetzen könnte in den Alltag bei der Autoproduktion. Ja?
Das
wäre doch vielleicht eine Vision.
Das wäre eine tolle Sache. Also so schnell wird das wahrscheinlich nicht ganz möglich sein. Aber man kann jetzt schon von den ganzen Fahrzeugen, die dort antreten, viel mitnehmen und lernen. Bei uns ist ein wesentlicher Aspekt ist nicht nur die Hightech, sondern auch die Fahrweise. Das vorausschauende Fahren, mit wenig Gewicht fahren, nicht so viel Gas geben, Motor ausschalten.
Da müssen wir die Nicole gleich nochmal fragen,
ja,
weil die wird ja mit am Lenkrad sitzen. Aber vielleicht können wir vorher wir beide noch klären, wie läuft denn dieses Rennen ab und wer macht da noch mit?
Also bei dem Shell Eco Marathon treten weit über 220 Teams an aus ganz Europa und Afrika. Das macht zusammen über 3000 Schüler und Studenten von Schulen und Hochschulen. Und jeder geht mit einem Fahrzeug an den Start. Das kann ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug sein, eins mit Solarenergie oder wie unseres mit einem Verbrennungsmotor.
Aber wichtigster Faktor ist eben die Effizienz
bei allen. Ist die Effizienz, ja.
Und wie viele Schüler haben wie lange jetzt an diesem Auto gebastelt, also an dem Spritsparmodell?
Das jetzige Team, was ein Jahr lang schon mitarbeitet, besteht aus 25 Leuten, hat jeder schätzungsweise 350 Arbeitsstunden investiert.
Oh, das ist eine ganze Menge. So, Nicole, jetzt rückt der große Tag des Rennens immer näher. Wie bereiten Sie sich denn darauf vor?
Also wir machen Testfahrten und probieren mir mal aus, wie das Auto so läuft. Und letztes Jahr war ich auch schon dabei.
Also schon eine erfahrene Rennfahrerin sozusagen. Nun habe ich dieses Klassenfoto von Ihnen gesehen, ja, der gewerblich-technischen Schule in Offenbach. Da sind ja Jungs dabei, oder Männer muss man ja sagen, und Frauen. Warum sitzen die Frauen am Steuer? Das hat ja einen ganz bestimmten Grund.
Ja, einerseits ist es ganz klar einfach die Figur. Man muss, um das zu fahren, ziemlich klein sein und zierlich. Wenn man drin sitzt, dann ist es sehr eng. Also ich passe gerade so rein.
Wie bei so einem maßgeschneiderten Kleid, wo man so eingenäht wird, klingt das jetzt so ein bisschen beim Auto, als wäre das genau auf Ihre Figur zugeschnitten.
Ja, so ein
Also ich würde nicht mehr reinpassen. Das können wir, glaube ich, den Hörern hier verraten.
Was?
Ja, sagt ihr. Ja, ich muss abnehmen.
Das hat auch irgendwas mit der Größe zu tun.
Gut, PS, gibt es da eine PS-Zahl?
So 1,7.
Ja. Und wie steuern Sie das Auto? Muss ich mir das vorstellen, so wenn ich an meinem Lenkrad sitze oder ist das irgendwie anders in der Handhabung?
Das ist ein Joystick. Ich steuere das mit einer Hand und mit der anderen Seite bremse ich und gebe Gas. Das ist ziemlich anders als im Auto.
Mhm. Können Sie denn kurz, Nicole, das Auto beschreiben?
Einmal hat das Auto 3 Räder und da ist auch die Lenkung ist auch hinten. Und dann gibt man eigentlich normal Gas und beschleunigt so auf 40 km/h und dann lässt man rollen. Irgendwann, wenn man zu langsam wird, dann gibt man wieder Gas und dann geht es wieder von vorne.
Aha, also nicht wie bei uns immer Bleifuß durch, sondern leicht Gas geben bis zu einem bestimmten Limit und dann ausrollen lassen. Und das schafft dann die Effizienz.
Ja, genau.
So. Ah, das verstehe sogar ich. Aber es ist ja trotzdem nochmal die Frage an Sie, Sven Pfaff, etwas Besonderes, dass eben eine relativ, ich nenne es kleinere, mit allem Respekt kleinere Schule dann doch dabei ist bei so einer harten Konkurrenz.
Ja, die meisten Schulen, die mitmachen, sind Hochschulen, Universitäten. Da gibt es einfach ganz andere Geldmittel, die zur Verfügung stehen und vor allem andere Zeitmittel. Also bei uns ist es so, die angehenden Studenten, die das meisten, die den Großteil des Teams bilden, absolvieren hier ihre Projektarbeit und müssen nebenbei noch die Schule machen. Das heißt, sie haben im Grunde nur einen Tag in der Woche wirklich Zeit, an dem Fahrzeug zu arbeiten.
Also diese Zeit wird aber auch investiert. Aber vielleicht können Sie noch mal sagen, welchen Nutzen haben denn die Schüler und die Schülerinnen dann von diesem Projekt?
Das ist praktisch eine absolute Simulation für den beruflichen Alltag später mal. Und man kann einfach schon mal sehen, was passiert denn, wenn ich einfach mit mehreren Leuten zusammenarbeiten muss, an einem und demselben Problem, habe keine Zeit, kaum Geldmittel, muss trotzdem eine Lösung finden, muss auch mal auf Messen gehen, mich präsentieren, dokumentieren. Das ist eigentlich eine ganz gute Vorbereitung aufs Berufsleben später mal.
Also ganz wichtige Aspekte. Sie haben das eben nochmal gesagt. Können wir nochmal ganz kurz zum Schluss, weil wir haben die Woche der Mobilität in der ARD. Welchen Nutzen hat das Projekt mit Ihrem Spritspar-Prototyp? Also werden wir vielleicht in den nächsten 10 oder 15 Jahren dann alle in solchen Autos sitzen, so wie Nicole das eben beschrieben hat, wo man startet und dann rollen lässt und dann vielleicht wieder ein bisschen Gas gibt?
Also es fließt ja mittlerweile schon gut in die heutigen Serienfahrzeuge ein. Start-Stopp-Automatik gibt es ja schon für die Ampeln. Ich denke, ganz so klein werden wir nicht mit den Autos werden, aber der Trend
dass
geht einfach.
Dass ich auch noch reinpasse?
Ja, dass, auch noch, dass man noch mal einkaufen gehen kann, so groß soll es schon sein. Aber der Trend geht ganz klar zu Autos, die einfach leichter sind, aerodynamischer sind und die Motoren werden über die Jahre ja auch immer effizienter. Also
kann man sagen, auf der einen Seite ist dieses Rennen auch ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Man betreibt Grundlagenforschung zum Thema Energiesparen und was Sie eben auch nochmal gesagt haben, ganz praktisch eben Ausbildung an der Schule, aber eben praxisnah für den späteren Alltag. Herzlichen Dank, dass Sie beide heute bei uns waren bei hr3. Dankeschön, Nicole Dostal. Sie machen das Abi in der Fachrichtung Maschinenbau, sind 18 Jahre alt und Sven Pfaff, Projektleiter.
Dankeschön.
Dankeschön.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
hr3.